Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen bei uns auf Radio Gloria. Sie sind eingeladen zum vierten Teil unserer Sendung mit dem Titel «Die Kirche, das bildende Volk Gottes». Und bei uns im Studio dürfen wir begrüßen den Pfarrer Klaus Rohrer.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Komm, Heiliger Geist, erfülle unsere Herzen und entzünde in uns das Feuer deiner Liebe.
Amen.
Meine Lieben, in der letzten Sendung, in der dritten Sendung von dieser Reihe, dort haben wir über das innere Gebet nachgedacht. Und in diesem Zusammenhang haben wir auch von einer Frau geredet, Madame Guyon. Es ist eine gottbegnadete Frau, eine Frau, die eben im 16. Jahrhundert eine Lehrerin war, nein, im 17. Jahrhundert eine Lehrerin war vom inneren Gebet. Und sie hat eben auch, gerade mit ihrem Leben, wo sie so viel auch Schwierigkeiten erlebt hat und Missverständnis und Verfolgung, und man hat sie sogar eingesperrt in der Bastille und hat dort sie eigentlich verfolgt. In all diesen Momenten hat sie immer wieder Menschen gehabt, die zu ihr gestanden sind, und vor allem hat sie immer Begleitung gehabt. Sie hat immer ein oder zwei Menschen gehabt, Priester gehabt, die sie auf dem Weg begleitet haben. Und darum möchte ich eigentlich heute über das reden, über die Begleitung, Leitung und Begleitung. Ich habe auch schon mal bei einem Angelus gesagt, es ist eigentlich etwas vom Schönsten, wenn man eben darf, im Namen Gottes in der Nähe von Menschen sein und Menschen begleiten. Und darf eben manchmal so wirklich fast mit der Finger spüren, wie etwas wächst oder wie etwas reif wird oder etwas Frucht bringt im inneren Leben, wo man ja sonst eigentlich eher blind ist mit den Augen vom Leib, aber mit den Augen vom Geist, vor allem auch durch den Heiligen Geist, immer wieder vieles darf sehen. Geistliche Leitung und Begleitung ist ein grosser Trost, ist eine grosse Sicherheit, ist ein wunderbarer Zuspruch, wo der Herrgott uns immer wieder schenken will und wo er eben uns auch dazu befeiget hat, einander diesen Dienst zu leisten. Es geht eigentlich mir jetzt nicht so um Strukturen, wo man teilweise auch Macht und Ohnmacht erfahren tut in der Kirche. Es geht mir auch nicht um das grosse Hickhack, wo in diesen Beziehungen immer wieder passieren tut und Menschen fast hintereinander kommen und manchmal fast miteinander streiten tun, sondern mir geht es wirklich um Leitung und Begleitung als ein Geschenk Gottes, wo er eben auch der ist, der uns reinnehmen tut in den Dienst von der Seelenbegleitung. Madame Guyon hat eben, wie wir es vorher überlegt haben, mindestens einen Begleiter immer auf ihrem inneren Weg gehabt. Und es hat ihr selber eben auch geholfen, dass sie auch wieder können für andere herum sein konnte. Dass sie eigentlich auch können, wie eine geistliche Mutter oder geistliche Begleiterin sein, auf dem Weg von anderen. Es geht eigentlich um die Erfahrung im Leben, im geistlichen Leben. Und es geht um die menschliche Entwicklung, um die geistliche Entwicklung. Im menschlichen Sein, im geistlichen Sein tut man sich entwickeln. Man ist in einem Wachsen und Reifen drin. Das ist der geistliche Weg. Und dort ist es eben ganz, ganz besonders wichtig, dass man auch auf den geistgewirkten und geistgeführten Weg vertrauen tut, den inneren Weg. Und auf dem Weg ist eigentlich ohne Begleitung, ohne Leitung, ist es sehr, sehr schwierig. Respektive, wenn man eine Begleitung von außen hat, wenn man Leitung von außen hat, dann ist das etwas, was einem immer wieder bestätigen tut und immer wieder auch Sicherheit geben tut. Das schönste Bild dafür ist eigentlich das, was die Emmaus-Jünger auf dem Weg nach Emmaus erleben tun. Wir haben ja auch schon im Nachgefragt miteinander über die Emmaus-Geschichte tief nachgedacht. Die zwei Jünger, die miteinander auf dem Weg waren, die dann auf eine geheimnisvolle, aber wirklich reelle Gegenwart vom Heiland begleitet worden sind, Sie sind von ihm bestätigt worden, sie sind von ihm getröstet worden, sie sind von ihm belehrt worden. Und das ist das, was ich unter geistlicher Begleitung verstehe. Es ist, die Emmaus-Geschichte ist eine wunderbare Geschichte, ein wunderbares Bild für den inneren Weg und den Weg von der Begleitung auch. Die Person vom geistlichen Begleiter ist jemand, der andere Personen nicht in der Verantwortung oder in der Freiheit irgendwie beeinträchtigen tut. Also wenn man jemanden geistlich begleitet tut, dann tut man weder die Verantwortung von dem abnehmen, noch die Freiheit von dem beeinschränken. Das ist eigentlich etwas ganz Wichtiges. Der geistliche Begleiter ist nicht ein Übertier, sondern ist Nebentier. Und er kann eigentlich nur gemäss dem, was der Mensch selber offenbaren tut, zeigen tut, zusammenfassen tut, was er erlebt. Und dort ist eigentlich etwas vom Wichtigsten die innere Aufrichtigkeit. Gemäss dem kann der geistliche Begleiter eben bestätigen oder nicht bestätigen. Aber er ist nicht der, der dann bestimmen tut oder festlegen tut oder eben die Verantwortung abnehmen tut. Viele von unseren Mitmenschen in der modernen Zeit sind sehr suchende Menschen. Und einige von ihnen haben gerade auch das Pilgern neu entdeckt. Das Pilgern als einen Moment, wo man eben wie eine Auszeit nimmt, wo man einen Stopp machen tut, wo man irgendwo bewusst auf einen anderen Weg geht, auf einen Weg, der eher zurückgezogen ist, bescheiden ist, um sich aufs Wesentliche zu konzentrieren. Der innere Weg, der Weg mit und zu Gott, das ist irgendwo auch ein Bild für den Pilgerweg. Und das ist oft eben auch zusammen mit dem einmal Abstand nehmen, sich erholen können, sich eine Auszeit gönnen können, sind oft eben auch dann geistliche Erfahrungen damit verbunden. Ganz berühmt ist zum Beispiel die Route nach Santiago de Compostela, respektive dort bei dem Ort gibt es ein ganzes Netz von verschiedenen Routen rundherum, wo man eigentlich immer wieder auf den Weg gehen kann. Wir haben ja eine gute Bekannte über mich, die in Berlin eine Praxis hat für Psychotherapie, christliche Psychotherapie, Gabriele Süch. Sie tut viele Menschen in dieser Praxis begleiten. Und sie kennt aber auch Santiago de Compostela, ist selber dort eine Pilgerin. Sie wird uns das noch erzählen, jetzt denn, was sie selber eigentlich auch erlebt hat. Und sie geht eigentlich jedes Jahr dort hin und tut dort beim Pilger-Gottesdienst, beim Pilgerwesen von Santiago de Compostela für die deutschsprachigen Pilgerdienst. Und wir werden ihr jetzt vielleicht einfach mal zuhören, was sie uns da erzählen tut.
Juli 2022. Sonnenaufgang am Cruz de Ferro, dem Kreuz aus Eisen, auf dem Jakobsweg in Spanien. Es ist heiliges Jahr in Santiago de Compostela. Das Cruz de Ferro ist ein wichtiger Ritualort auf dem Camino Frances, an dem die Pilger mitgebrachte Steine ablegen, um das Schwere in ihrem Leben los und hinter sich zu lassen. Ich selbst habe gerade meine Steine abgelegt. Für meinen im Februar letzten Jahres verstorbenen Kater Louis, der mir 16 Jahre lang viel Freude gemacht hat. Er konnte nie mitkommen, nur dieses Mal, in Form von Asche. Ich bin noch ein wenig verheult, da treffe ich vor dem Kapellchen dort einen Deutschen, Klaus aus der Pfalz. Wie es unter Pilgern üblich ist, kommen wir ins Gespräch. Für mich ist es der zweite Tag. Er ist schon über 500 Kilometer unterwegs. Paul ist in Saint-Jean-Pied-de-Port gestartet, also noch in Frankreich. Er pilgert jeden Tag nur 12 bis 15 Kilometer, denn er steht nicht gut um seine Gesundheit. Lange hat er mit einer schweren Krankheit gerungen. Doch seine Langsamkeit tut ihm gut. Er kann jeden Ort und jeden Tag total genießen. Ich frage ihn nach dem Tattoo, das er auf dem Arm hat. Wahrhaft Leben steht dort. Ja, in dem Tempo geht das wirklich, denke ich mir. Das Einzige, was er schade findet, ist, dass er die meisten Menschen nur kurz kennenlernt. Auch ich laufe als typischer Pilger so 20 bis 30 Kilometer am Tag. In diesem Moment verspreche ich Klaus, wenn du in Santiago ankommst, werde ich da sein und dich empfangen. Du wirst ankommen und erwartet werden. Dann kennst du jemanden in Santiago. Das kann ich problemlos und verlässlich zusagen, denn ich bin in diesem Jahr Teil der deutschsprachigen Pilgerseelsorge in Santiago de Compostela. Habe in den ersten 3 Augustwochen meinen Einsatz. Die Pilgerseelsorge wird vom katholischen Auslandssekretariat der Deutschen Bischofskonferenz und der Diözese Rottenburg-Stuttgart organisiert. Jedes Seelsorgeteam besteht aus einem Priester und 2 bis 3 Laien. Und so sieht unser Tagesablauf in Santiago aus. Wir treffen uns um 7.30 Uhr im Innenhof der Hospedaria des Seminario Mayores, also dem Gästehaus des Priesterseminars von Santiago, dem San Martín Pinario, das liegt direkt an der Westfassade der Kathedrale. Gemeinsam holen wir den Schlüssel ab für die kleine Kirche San Fitz am Südportal der Kathedrale. Dabei passieren wir die im Jahr 2022 geöffnete heilige Pforte der Kathedrale, in der es in diesem Moment noch ganz leer ist. In der Mittagshitze werden hier lange Schlangen stehen. Um 8 Uhr feiern wir die deutschsprachige Messe mit den anwesenden Pilgern. Besonderen Wert legen wir auf die gemeinsamen Fürbitten, bei denen jeder Pilger für alle die mit uns beten kann, die ihm besonders am Herz liegen. Und in diesem Jahr beten wir zusätzlich gemeinsam für den Frieden in der Ukraine. Am 9. August 2022, dem 80. Todestag von Edith Stein, darf ich sogar statt Predigt diesen besonderen Tag würdigen. Ihr Satz, wer die Wahrheit sucht, der sucht Gott, ist ein Satz, der besonders die Pilger berührt, die jeder für sich Suchende sind. So wie es in dem Lied Pilger sind wir Menschen heißt. Wir suchen Gottes Wort, unerfüllte Sehnsucht treibt uns fort und fort. Wenn Ministranten als Pilger ankommen, während meines Dienstes waren es ein 10-jähriges Mädchen und ein 18-jähriger junger Mann, dürfen sie mitministrieren. Auch die Lesung geben wir meist an die Pilger ab. Nach der Messe geben wir die Kirchenschlüssel an das polnische Seelsorgerteam weiter. Einer von uns geht in die Kathedrale und macht vor der 9.30 Uhr Pilgermesse die erste Ansage für unsere Angebote für die deutschsprachigen Pilger. Danach treffen wir uns zum Frühstück wieder in San Martín Pinario. Unser Priester bricht zu 10 Uhr in die Kathedrale auf, wo er bis zur 12 Uhr Pilgermesse das Sakrament der Versöhnung in deutscher Sprache erteilt. Er wird aber auch englische und spanische Pilger hören. Wir Laien brechen dann auf ins Pilgerzentrum. Das ist der Ort, wo die Pilger ihre Pilgerurkunde Compostela ausgestellt bekommen. Dort, im ersten Stock, haben wir einen Raum, in dem wir die deutschsprachigen Pilger betreuen können, also auch die Pilger aus der Schweiz und Österreich. Auf dem gleichen Flur wirken auch die Holländer, die Franzosen und die Engländer. Und es ist ein vielsprachiges, freundschaftliches Miteinander der Teams. Und ich bin froh, dass ich neben Spanisch auch Englisch und Französisch spreche. Um 11.20 Uhr bricht einer von uns in die Kathedrale auf, um vor der 12 Uhr Pilgermesse wieder die Ansage zu machen. Wenn ich diesen Dienst habe, bleibe ich meist gleich da und feiere diese wunderbare Eucharistie mit, in der in diesem August auch oft das große Weihrauchfass der Bota Fumeldo geschwungen wird. Großartig war auch der Gottesdienst an Maria Himmelfahrt, bei dem eine von Dudelsackspielern begleitete Prozession den Flug des Bota Fumeldos untermalte. Manchmal sammeln wir auch in einem Kirchenschiff die Kollekte mit ein, wenn jemand aus dem lokalen Team ausfällt. Sehr freundlich werden wir auch von den Schwestern und den Security-Leuten der Kathedrale unterstützt. Direkt nach der Messe stehen wir mit Plakaten an den beiden Seitenportalen der Kathedrale für die Fragen und Anliegen deutschsprachiger Pilger bereit. Anschließend gehen wir in San Martin Pinario Mittagessen und haben dann eine Pause bis 15.30 Uhr. Unser Priester geht wieder in die Beichtkapelle und um 16 Uhr beginnt, wieder im Pilgerzentrum, eine Austauschrunde für die Pilger. Sie können von ihrem Weg erzählen und andere deutschsprachige Pilger kennenlernen. Das ist meist sehr, sehr emotional. Doch ganz besonders an dem Tag, an dem Paul aus der Pfalz ankommt. Er hat es tatsächlich geschafft. Seine Pilgermotivation? Er erzählt uns von der Maus Friederik. Vielleicht kennen Sie dieses Kinderbuch? Ich habe es vor vielen Jahren mit meinem Sohn gelesen. Während die anderen Mäuse seiner Familie im Sommer Futter für den Magen sammelten, sammelte er Futter für die Seele. Paul hat das für sich getan, damit er die schweren Zeiten seiner Krankheit, Zeiten des Schmerzes und des Kampfes, in der Hoffnung zu bleiben, besser aushalten kann. Jetzt hat er so viele Ausblicke, so viele Bilder, so viele Begegnungen, so viele Geschichten unterwegs gesammelt, an die er sich wird erinnern können. Und wer weiß, vielleicht hat Gott ihn unterwegs ja geheilt. In Santiago lässt er sich beim Barbier den Bart schneiden, ein Muscheltattoo stechen und bricht auf gen Meer, nach Finisterra. Ab 17.30 Uhr erwarten wir wieder mit unserem Plakat am Nordportal der Kathedrale die Pilger, die am spirituellen Rundgang um die Kathedrale teilnehmen wollen, der außen und im Kreuzgang der Kathedrale stattfindet. Die einzelnen Fassaden der Kathedrale verkünden eine Geschichte des Glaubens. Sie stellen den Pilgern viele Fragen zu ihrem Weg und ihrer Ankunft, die wir ihnen zu ihrer persönlichen Reflexion nahebringen. Für mich erzählt die Kathedrale eine echte Heldenreise des Pilgerns. Von Muscheln, Schwertern und Sternen, mystischen Legenden von Jakobus und Jesus, von Versuchung, Passion, Auferstehung und Heilsbotschaft. Viele Pilger haben mir anschließend gesagt, dass dieser Moment der Besinnung auf die geistig-emotionale Seite des Ankommens und Erwartetwerden am Grab des Apostels Jakobus ihrer Seele viel bedeutet hat. Als ich am Ende meines Einsatzes selbst nach Finisterra aufbreche, begegne ich vor der Westfassade der Kathedrale wieder Paul aus der Pfalz, der von dort schon zurück ist. Meinetwegen ist er einen Tag früher zurückgekommen. Wir umarmen uns glücklich zum Abschied und segnen einander. Er geht jetzt zur 8 Uhr Messe nach San Fitz. Und ich nehme mir vor, in Zukunft kürzere Etappen zu laufen. Paul ist gelaufen, um seiner Seele in schweren Zeiten beglückende Nahrung zu geben, sich Mut zu machen und sich einen Traum zu erfüllen. Manche Menschen brechen nach einem Todesfall auf, wie Karl Heinz, den ich 2007 während meiner ersten Pilgertour von Lourdes in Frankreich über Santiago in Spanien nach Fatima in Porto traf. Er erzählte: "Ich habe ein ganzes Jahr lang frei." "Wie geht sowas?", frage ich vorsichtig. "Meine Frau ist gestorben. Da habe ich alles zugemacht und bin auf den Jakobsweg gegangen. Ich wusste nicht mehr, was ich tun sollte. Ich dachte, ich finde hier Trost, eine neue Perspektive und Kraft für meinen Neuanfang. Und wie geht es dir jetzt? Es geht mir besser. Klar bin ich noch manchmal traurig. Doch ich weiß, dass ich weiterleben werde, auch ohne sie. Als wir uns verabschieden, singt Karl-Heinz für uns ein mehrstrophiges Lied über die Wanderschaft, über ihr Wohl und Wehe, das Süße und das Bittere. Ja, es liegt so dicht nebeneinander. Sein Beispiel half mir auch, in 2022 meine Trauer um mein Haustier mit auf den Weg zu nehmen. Klar, auch wenn es etwas anderes ist als die Ehefrau. Oder 2013, als ich die Trennung von meinem Partner zu verkraften hatte, mit dem ich gemeinsam jenen ersten Jakobsweg gepilgert hatte. Ich selbst war 2007 aufgebrochen, weil mein Sohn, 12-jährig, für ein Jahr zu seinem Vater nach Kanada zog. Als er 3 Jahre vorher schon einmal ein halbes Jahr dort war, hatte ich eine schwere reaktive Depression bekommen. Das wollte ich auf gar keinen Fall wieder erleben. Vielleicht wollte ich vor diesem Schmerz davonlaufen, vielleicht aber auch dem Schmerz etwas für mich Positives entgegensetzen. Denn ich habe meinem Sohn diese Zeit auch sehr gegönnt. Das Ergebnis meiner ersten Pilgertour? Ich habe den Rosenkranz beten gelernt, war quasi jeden Abend in der Messe und habe mich in Fatima entschieden, in die katholische Kirche einzutreten. Auf diesem Weg habe ich mich auch entschieden, in meiner Heilpraxis für Psychotherapie christliche Psychotherapie anzubieten, weil mir die Kraft des lebendigen Glaubens eine große innere Verwandlung ermöglicht hatte. Das wollte ich auch anderen Menschen ermöglichen. 3 Jahre später habe ich den Berliner Pilgerstammtisch Pilgerherberge im Alltag gegründet. Hunderte Menschen habe ich auf den Weg vorbereitet und habe ihre Geschichten gehört, als sie wieder zurückkamen. Menschen brechen aus unterschiedlichsten Gründen zum Pilgern auf. Sie wollen Zeit haben für sich und für ihre Spiritualität, die nicht immer christlich sein muss. Sie wollen draußen in der Natur sein, ein Abenteuer erleben, etwas Großes wagen und erreichen. Sie wollen sich selbst stellen und sich selbst verändern. Stress hinter sich lassen, ihre inneren Grenzen und Ängste durchbrechen, eine neue Perspektive entdecken, eine Antwort auf eine brennende Frage finden, sich aus ihrer Komfortzone begeben und mal auf das einfache Leben einlassen oder sich auf die Suche und den Weg zu Gott zu machen. Als ich mich 2010 in Barcelona auf den Weg machte, fand ich kurz vor Montserrat ein Graffiti auf einem Felsen. Geh zur Messe, lies in der Bibel oder geh auf den Camino. Das funktioniert. Finden die Pilger unterwegs, was sie suchen? Nicht immer. Eher das, was sie brauchen. Sie kommen nicht darum herum, sich selbst zu fühlen, ihren Körper, ihre Seele, ihren Geist. Und schon da findet sich vieles, was uns unsere Routine und unser Alltag zudeckt und verdrängt. Sonne und Bewegung tun das ihre dazu, denn sie verbessern den Gehirnstoffwechsel und die generelle Gesundheit. Und wenn sich die Pilger aus ihrem Alltag in die Ungewissheit des Weges begeben, weil sie morgens oft noch nicht wissen, wo sie abends schlafen werden, hat Gott vielmehr die Möglichkeit, ihnen neue Antwort in 3D zu geben. Die Aufmerksamkeit ist größer, die Augen und die Herzen offener. Denn eines finden sie unterwegs immer: Gottes Reich. Es gibt unter Pilgern keine Statusunterschiede, denn alle sind gleich. Unter Pilgern teilt man, was man hat. Pilger finden unterwegs Frieden, weil jeder Pilger aus jeglichem Land der Erde einer von ihnen ist. Sie finden zwischenmenschliche Liebe, weil sie in zugewandter Gemeinschaft auf dem Weg und in den Herbergen ihr Leben miteinander teilen, sich einander öffnen und auch die innersten Gedanken und Gefühle bei einem gleichgesinnten Menschen, der in der gleichen Richtung unterwegs ist, mal an die Luft lassen. So wie Paul oder Karl-Heinz. Im nächsten Jahr wollen auch Paderora und ich erstmals gemeinsam pilgern. Auf der Via Francigena in Italien, von Siena nach Rom. Vielleicht haben Sie ja Lust, mitzukommen.
Es ist wiederum spannend gewesen und eigentlich, wir haben sie jetzt schon dürfen kennenlernen in einem anderen Zusammenhang und ihre Art und Weise ist immer wieder sehr erfrischend. Ich möchte ihr danken, dass sie uns diesen Beitrag geschickt hat, dass sie das so vom Herzen weg gesprochen hat. Sie ist eine Frau, die viele begleitet tut, die viele eben auch beraten tut. Ihrer Praxis, aber eben auch auf diesen verschiedenen Pilgerwegen, wo sie darauf hingewiesen hat am Schluss. Ich werde auch das nächste Jahr dann mit ihr etwas anbieten in dem Sinn. Sie ist immer wieder jemand, der eben den Menschen hilft. Den Menschen, die nicht nur äußerlich, sondern vor allem auch innerlich unterwegs sind. Das Gebet, die Stille, der Austausch, geistliche Impuls, zusammen unterwegs sein auf einer Ebene, auf Augenebene miteinander unterwegs sein, das ist nicht nur beim Pilgern wichtig, sondern es ist auch im täglichen Leben wichtig. Ich wünsche uns das allen, dass wir das immer mehr auch im Zusammenhang vom kirchlichen Leben dürfen erfahren, dass wir eben auch Gemeinschaft unterwegs sind, wo aufeinander hören tut, aneinander zusprechen kann, füreinander Fürbitter ist und aneinander einfach auch eine Hilfe ist. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Der Friede Gottes, der alles Begreifen übersteigt, bewahre unsere Herzen und unsere Gedanken in der Einheit mit Christus Jesus. Amen. Amen. Das gewähre uns der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen. Das ist der vierte Teil von unserer Sendereihe mit dem Titel «Die Kirche, das pilgernde Volk Gottes». Ein herzliches Vergelt's Gott an Pfarrer Klaus Rohrer, aber auch der Frau Gabriele Süch. Auch Ihnen möchte ich Danke sagen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dass Sie Radio Gloria zugeschaltet haben und mit uns verbunden sind. Es würde mich freuen, wenn ich Sie bald wieder begrüssen dürfte. Gottes Segen.